Liebe Hörerinnen, bevor es hier gleich mit der aktuellen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis in ganz eigener Sache. Am 7. Oktober podcasten wir live und zwar zum allerersten Mal in den Veranstaltungsräumen der Charité in Berlin-Mitte. Anna und ich sprechen dann mit der Gynäkologin Vivian Simm über ihre Arbeit als Gynäkologin in Krisengebieten. Mehr Infos zum Event findet ihr natürlich im Netz auf msf.de/veranstaltung. Der Link ist in den Shownotes. Und Anna und ich würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns alle dort sehen. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge.
Einer der Schlüsselsätze dieses Einsatzes, der mich, glaube ich, für den Rest meines Lebens begleiten wird, war die Botschaft an meine Kolleginnen: Riskiert nichts. Ihr müsst nicht zur Arbeit kommen. Kommt nur dann, wenn ihr euch sicher genug fühlt.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind die Menschen seit Jahren immer wieder bewaffneter Gewalt ausgesetzt. Millionen Menschen sind auf der Flucht, viele mehrfach vertrieben. Im Januar 2025 ist in der Region der Konflikt extrem gewaltvoll eskaliert. Der Konflikt im Ostkongo hat tiefe und komplexe Wurzeln. Die erneute Eskalation im Januar reiht sich an eine Historie von Gewaltausbrüchen. Eng verknüpft ist diese Region auch mit dem Nachbarland Ruanda, das Land, in dem ich geboren wurde. Das wird heute eine intensive Folge. Und damit herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge der Notaufnahme. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen.
Diese Podcast-Folge enthält detaillierte Schilderungen extremer Gewalt, die verstörend wirken können. Heute konzentrieren wir uns auf einen Aspekt dieses komplexen Konflikts. Dieser Podcast ist keine politische Analyse. Wir sprechen darüber, wie Ärzte ohne Grenzen arbeitet, wenn eine ohnehin angespannte Lage gewaltvoll und mit einer immensen Heftigkeit eskaliert, sich die Ereignisse überschlagen und niemand vorhersehen kann, was am nächsten Tag passiert.
Und dafür haben wir uns heute Markus Bachmann eingeladen. Markus war seit 2005 mit Ärzte ohne Grenzen in fast 30 Einsätzen. Als Einsatzleiter kam er genau dann nach Bukavu in der Demokratischen Republik Kongo an, als der Konflikt erneut eskaliert ist. Er wird uns heute sehr konkret davon berichten, welche Schwierigkeiten wir als medizinische Nothilfeorganisation in so einer Extremsituation haben.
Hallo Markus.
Hallo ihr zwei. Danke für die Einladung. Es ist mir wirklich ein Anliegen, über die Lage der Menschen in der Demokratischen Republik Kongo zu sprechen.
Anna, du hast es vorhin schon gesagt, die Folge heute ist wahrscheinlich für dich eine herausfordernde. Der Konflikt in der Region Ostkongo ist extrem komplex und geht historisch sehr, sehr weit zurück. Du als Überlebende des Genozids in Ruanda hast hier natürlich eine besondere Perspektive und hast einen viel tieferen, aber auch persönlicheren Blick auf die Region und die Lage vor Ort. Wie geht's dir denn heute mit dieser Folge und was ist dir besonders wichtig?
Also mir ist zunächst mal wichtig zu sagen, es geht gar nicht um mich oder um Überlebende des Genozids. An sich ist es nur wichtig, glaube ich, in dem Kontext nochmal so ein bisschen weiter auszureißen, nochmal weiter auszuholen. Und da spielt es tatsächlich schon eine Rolle, dass ich den Genozid an den Tutsis überlebt habe und der fast 1 Million Opfer gefordert hat. Und wir haben damals in Ruanda vor allem zum Ende dessen mitgekriegt, wie Hutus in Richtung Kongo flohen und letztlich nicht nur Unterschlupf fanden, sondern auch aktiv durch die damalige kongolesische Regierung und Armee unterstützt wurden. Und es handelte sich damals nicht nur um Zivilisten, sondern auch um Menschen, die aktiv am Genozid beteiligt waren. Und es gibt weiterhin Interessen, diese Region zu destabilisieren, denn eine instabile Region bedeutet, dass niemand so genau schaut oder versteht, was passiert. Und die Leidtragenden sind wie immer die ZivilistInnen, die zum Spielball der Akteure werden und im Stich gelassen werden.
Danke für diese Einordnung, finde ich total spannend. Heute wollen wir uns über den Zeitraum von Anfang 2025 unterhalten. Und da steht natürlich erstmal die Frage raum, wie war denn die Lage Anfang 2025 im Osten der Demokratischen Republik Kongo und was ist da passiert? Also kurze Zusammenfassung, im Januar 2025 startete die Rebellengruppe M23 eine neue Offensive und brachte innerhalb kürzester Zeit weite Teile der Provinzen Nord- und Süd-Kivu einschließlich der Millionenstädte Goma und Bukavu unter ihre Kontrolle. Die heftigen Kämpfe führten zu massiver Gewalt gegen und zur Vertreibung von Zivilistinnen und einer weiteren Verschärfung der humanitären Krise in der Region.
Markus, in Bukavu hattest du ja als Einsatzleiter die Verantwortung für die Projekte in der Region. Als die Kämpfe im Februar die Stadt erreichten, bist du mit einem kleinen Team dort geblieben. Ärzte ohne Grenzen und das Internationale Rote Kreuz waren die einzigen verbleibenden internationalen Hilfsorganisationen. Warum war es so gefährlich?
In der sehr langen Geschichte der Konflikte im Ostkongo, über 40 Jahre, war diese Phase wirklich eine der brutalsten Phasen. Es fehlt einem fast der Superlativ. Man muss eigentlich von einem ultra brutalisierten Kontext sprechen, dem die Menschen ausgesetzt waren. Der Level an Gewalt, der im Ostkongo ja schon sehr hoch ist, hat wirklich ungeahnte Ausmaße erreicht. Und man muss sich vor Augen halten, über 40 Jahre Konflikt bedeuten eine Bevölkerung, die zum überwiegenden Teil nur im Konflikt aufgewachsen ist. Und diese Bevölkerung, extrem traumatisiert von vorangegangenen Konflikten, war in extremer Panik. Die Menschen sprachen von La Psychose, die Psychose. Streng medizinisch gesehen ist es eine Fehldiagnose, aber es fasst eigentlich sehr, sehr gut diese extreme Panik der Menschen, was ihnen bevorsteht, dass sie dieser immensen Gewalt eigentlich schutzlos ausgeliefert sind. Und diese Panik hat sich natürlich auch über die vielen lokalen Mitarbeitenden in unser Team übertragen. Also das war wirklich spürbar, wie ein Puls, ein extrem beschleunigter Puls konnte man diese Panik der Menschen spüren. Das ist ein dystopischer Kontext und vor allem ein dystopischer Konflikt gewesen mit praktisch stündlich sich verändernden Situationen, auch Abmachungen beziehungsweise Vereinbarungen mit den Konfliktparteien über sicheren Zugang, über die Sicherheit von Patientinnen, medizinischen Einrichtungen und natürlich medizinischen Mitarbeitenden haben oft nur Minuten, oft nur Stunden gehalten. Und in diesem Kontext war die Hauptherausforderung natürlich, überhaupt eine medizinische Notfallversorgung der Menschen, lebensrettende Notfallversorgung aufrechtzuerhalten.
Wie hat denn Ärzte ohne Grenzen auf diese sich extrem schnell verändernde, dynamische Situation reagiert mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Problemen?
Die große Herausforderung ist tatsächlich die enorme Dynamik dieser Informationen, die sich ständig verändernde Lage tatsächlich zu verfolgen und dann natürlich in operative Entscheidungen zu übersetzen. Aber das ist nicht im luftleeren Raum, in abstrakto möglich. Es sind meine Kolleginnen und 9 von 10 der Kolleginnen sind lokale Mitarbeitende. Und viele von den Kolleginnen, gerade im Ostkongo, wo wir seit Jahrzehnten tätig sind. Das ist über Jahrzehnte eines unserer größten Einsatzgebiete mit den meisten Mitarbeitenden. Die sind natürlich das Rückgrat eigentlich unserer Arbeit. Und zusammen mit den internationalen Mitarbeitenden muss man auch deren Dynamiken mitbedenken. Und was besonders beeindruckend ist, ist die enorme Einsatzbereitschaft, vor allem auch unserer lokalen Mitarbeitenden, die für sich persönlich oft ein extremes Ausmaß an persönlichem Risiko einzugehen bereit wären. Das ist natürlich ihrem Commitment, ihrer Gemeinschaft, den Menschen im Ostkongo gegenüber, gerade in den schwierigsten Momenten Hilfe zu bieten, geschuldet. Und ich muss auch sagen, nach der schlimmsten Phase der Kämpfe in und um Goma, in und um Bukavu, war es auch so, dass sehr viele Menschen in der Bevölkerung, aber vor allem auch meine Kolleginnen sich bedankt haben, dass wir mit den Kolleginnen vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz als einzige Organisation vor Ort geblieben sind und auch tätig geblieben sind. Und um das Ganze auch einzuordnen, muss man ganz klar dazu sagen, natürlich nicht im vollen operativen Umfang. Wir waren in der Lage, und das sage ich auch mit einem großen Stolz, aufgrund der großen Einsatzbereitschaft der Kolleginnen, in der Lage, durchgehend medizinische Notfallhilfe zu leisten. Aber natürlich mussten wir phasenweise und in gewissen Gebieten den Umfang unserer medizinischen Hilfe sehr, sehr weitgehend reduzieren. Und das ist sehr schmerzhaft in einer Situation, wo wir die einzige Organisation sind, die überhaupt noch medizinische Notfallhilfe leisten konnte.
Klingt wirklich nach einer sehr anstrengenden Zeit, Markus. Wir haben aus dieser Zeit auch noch einen Bericht von einem Kollegen von uns, Dr. Christian Namegabe. Die Kämpfe haben sich ja aus dem Norden des Ostkongos relativ schnell Richtung Goma und Bukavu ausgeweitet damals. Und Christian ist medizinischer Leiter des Projekts in Bunia im Norden der Region. Er hat uns anhand der Verletzungen unserer PatientInnen von den Gewaltausbrüchen berichtet. Mein Kollege schildert die konkrete Gewalt an Frauen und Kindern. Wenn ihr das nicht hören möchtet, springt bitte einfach eine Minute weiter.
En majorité, ce sont des blessés par machette. Une grande partie des
Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben Machetenwunden. Viele von ihnen wurden mehrfach mit Macheten im Kopfbereich verletzt. Bei uns wurden 7 Kinder und 4 Erwachsene eingeliefert. Alle mit Mehrfachverletzungen durch Macheten. Darunter eine Frau in besorgniserregendem Zustand, die im 8. Monat schwanger war. Eine Frau verlor ihr Kind, das noch keine 6 Monate alt war. Ihr 4-jähriges Kind wurde ebenfalls mehrfach durch eine Machete am Kopf verletzt. Zudem verlor sie ihren Mann. Die Frau ist seelisch schwer traumatisiert.
Ja, diese Schilderung ist wirklich schwer auszuhalten. Ich glaube, um zu verstehen, wie die Situation im Januar in der Demokratischen Republik Kongo war und was dort passiert ist, müssen wir ein paar Informationen zur Lage im Ostkongo und der aktuellen Eskalation hören.
In der Demokratischen Republik Kongo sind die seit Jahren andauernden bewaffneten Konflikte im Osten des Landes im Januar 2025 erneut eskaliert. Es kam wieder zu schweren Kämpfen zwischen der bewaffneten Gruppe M23 AFC und der kongolesischen Armee mit ihren Verbündeten. Dabei wurden Hunderttausende Menschen vertrieben. Die Kämpfe erreichten innerhalb kurzer Zeit die beiden Millionenstädte Goma und Bukavu, wodurch mehr als 400.000 Menschen erneut fliehen mussten. Ärzte ohne Grenzen hat 1977 erstmals in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet. Im Jahr 2024 hat das internationale Netzwerk von Ärzte ohne Grenzen dort so viel in Aktivitäten investiert wie in keinem anderen Land weltweit. Insgesamt sind im Land Millionen Menschen auf der Flucht vor der Gewalt. Das Ausmaß sexualisierter Gewalt ist dramatisch. Die Bevölkerung hat kaum Zugang zur Gesundheitsversorgung. Fehlendes sauberes Wasser und Nahrung begünstigen Krankheitsausbrüche. Die Zahl der Mpox-Infektionen hatte bereits im Jahr 2024 einen Höchststand erreicht. Gleichzeitig behandeln die Teams von Ärzte ohne Grenzen Mangelernährung. Die Organisation verzeichnet auch einen starken Anstieg an Masernerkrankungen sowie Choleraausbrüche aufgrund der schlechten Hygienebedingungen in den Geflüchtetencamps. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist enorm.
Also die Situation war schon vor der Eskalation extrem schwierig und dann noch diese neue Welle der Gewalt, das klingt ehrlich gesagt ziemlich apokalyptisch. Markus, du hast ja die Situation als sehr dynamisch beschrieben. Deine Aufgabe war es, sich um die Sicherheit von Mitarbeitenden und PatientInnen zu kümmern und dafür ständig mit den Konfliktparteien zu verhandeln. Wie sieht diese Gratwanderung aus? Also Mitarbeitende einerseits schützen und gleichzeitig medizinische Versorgung für die Zivilbevölkerung sicherzustellen.
Das ist wirklich ein Tanz auf der Rasierklinge. Einer der Schlüsselsätze dieses Einsatzes, der mich, glaube ich, für den Rest meines Lebens begleiten wird, war die Botschaft an meine Kolleginnen, riskiert nichts. Ihr müsst nicht zur Arbeit kommen. Kommt nur dann, wenn ihr euch sicher genug fühlt. Wenn möglich, informiert eure Vorgesetzten, informiert uns, wenn es euch nicht möglich ist, zur Arbeit zu kommen. Wenn es aber nicht gelingt, wenn es nicht möglich ist, wenn das Mobiltelefonnetz wieder mal nicht funktioniert, kein Problem, keine Sorge. Das ist dem geschuldet, dass ich nicht sagen kann, kommt nicht. Das würde auch von meinen Kolleginnen sofort gelesen werden als eine Botschaft. Ich weiß etwas, was die Menschen dort noch nicht wissen. Wichtig war, mit meinen Kolleginnen auch ständig im Austausch zu sein, ihnen zuzuhören. Ihnen zuzuhören, wie es ihnen geht, wie es in ihren Communities zugeht, was sie dann auch bei ihrer Arbeit jeweils erlebt haben. Da muss man sich Zeit nehmen. Bukavu ist eine Stadt, die liegt am Kivu-See. Die Wasseroberfläche trägt Geräusche sehr weit. Als die Rebellen vorgerückt sind auf Bukavu, als sie Bukavu begonnen haben anzugreifen und als die Kämpfe auf die Stadt übergegriffen haben, trug das Wasser den Lärm besonders effizient. Das heißt, es fühlte sich viel näher an, als es tatsächlich war. Das hat sich natürlich in unsere Teams hineingetragen, auch in mich selber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses unmittelbare Übertragen der Emotionalität diesen Einsatz im Ostkongo besonders intensiv gemacht hatte. Und ein ganz entscheidender Punkt war natürlich dann mit den Konfliktparteien Zeitfenster auch geografische Fenster zu vereinbaren, in denen der Zugang, in denen auch der Transfer von Patienten von Stabilisierungspunkten in Krankenhäuser für die chirurgische Versorgung dann möglich war.
Es klingt alles so, als ob ihr innerhalb kürzester Zeit sehr schwere Entscheidungen treffen müsst. Was ich mich frage ist, wie könnt ihr denn überhaupt die von Gewalt betroffenen Menschen erreichen, wenn sich die Frontlinie, aber auch die Kampfhandlungen so schnell verschieben?
Es war tatsächlich ein Konflikt mit einer ungeahnten Dynamik. Anders als Konfliktgeschehen in früheren Phasen im Ostkongo waren Waffensysteme, waren Ausrüstungen und auch Mannschaftsstärken, die eine rasend schnelle Verlegung von Frontlinien erlaubten. Das war in dieser Form rein aus logistischen Gründen im Ostkongo in früheren Konfliktphasen viel, viel weniger der Fall. Dazu kamen zum ersten Mal massiver Einsatz von Artillerie, Artillerie in dicht besiedelten Gebieten. Goma war eine belagerte Stadt vor der Eroberung durch die M23 Rebellen. Und in Goma befanden sich zu Beginn der Angriffe über 700.000 Binnengeflüchtete, die dicht gedrängt in und um die Stadt in geflüchtet, binnengeflüchteten Lagern erlebten. Neu war auch der Einsatz von Drohnen und auch bewaffneten Drohnen, die Waffen mit einer Zerstörungskraft in den Ostkongo brachten, die aus früheren Konfliktphasen unbekannt waren. Das bedeutete für uns auch, Verletzungsmuster zu behandeln zu müssen, die in früheren Konfliktphasen gar nicht bekannt waren. Die Projektile, Raketen verursachen ja auch schwere Verbrennungen, nicht nur Schrapnellwunden, sondern auch schwere Verbrennungen. Und plötzlich hat man Patientinnen, die man gegen Traumata und Verbrennungen zugleich behandeln können muss, um ihr Leben überhaupt retten zu können. Das hat auch erfordert, dass wir innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit unsere Strategien, auch die medizinischen Behandlungsstrategien, anpassen mussten. Wir haben möglichst nahe am Konfliktgeschehen oder dort, wohin viele Menschen vor den heranrückenden Frontlinien geflüchtet waren, dann Stabilisierungspunkte eingerichtet mit oft nur ein, zwei medizinischen Kolleginnen, einem Arzt, eine Notfallpflegerin, einem Notfallpfleger, die in erster Linie die Menschen stabilisierten. Es war klar, dass die Menschen nicht an Ort und Stelle vollumfänglich behandelt werden können. Viele brauchten, um überleben zu können, chirurgische Versorgung. Und dann ging es darum, sie so weit zu stabilisieren, dass sie den Transport überleben können. Und natürlich dann mit den Konfliktparteien ein Zeitfenster auszuverhandeln, in denen die Waffen ruhen und ein Transfer der Verletzten, der Verwundeten möglich ist. Der Ostkongo ist auch ein sehr gebirgiges Terrain. In vielen Fällen mussten wir Verwundete auf Tragbahn über mehrere Stunden über Pfade, über Gebirgspfade, teilweise über zwei Pässe tragen, um in die Nähe einer Straße zu gelangen, von wo sie dann mit einer Ambulanz in eines der von uns unterstützten Krankenhäuser gebracht werden konnten. Ich möchte wirklich die heroische Arbeit dieser Trägerinnen noch ein bisschen schildern. Die sind zu sechst, die rotieren. Zwei können nebenher laufen und sich kurz erholen und dann lösen sie die Kollegen ab. Aber am wichtigsten ist auch der Mut dieser Trägerinnen aus den jeweiligen Gemeinden zu betonen, die ja durch ein aktives Konfliktgebiet laufen mit dem Verwundeten. Und auch wenn sie eindeutig identifizierbar sind durch Westen von Ärzte ohne Grenzen und eigentlich als medizinisches oder als Ambulanzpersonal besonders geschützt werden durch das internationale humanitäre Völkerrecht, ist das natürlich nicht immer der Fall. Und sehr, sehr viele der Überlebenden, wir haben in diesem gebirgigen Teil von Syrt-Kivu in den ersten zwei Wochen des Konflikts über 400 Menschen notfallchirurgisch versorgt. Viele von diesen Menschen verdanken diesen Trägerinnen letzten Endes ihr Leben. Sonst hätten sie ihren Weg in einen Operationssaal, der entsprechend ausgerüstet ist, um sie zu versorgen, gar nicht finden können.
Das klingt alles total herausfordernd. Ich meine, also Patienten, die mit einer Trage über Berge getragen werden müssen, ganz kleine medizinische Teams, Stützpunkte, die direkt am Geschehen sind. Christian, auch wenn Ärzte ohne Grenzen darauf spezialisiert ist, in solchen Situationen medizinische Nothilfe leisten zu können, das ist doch trotzdem eine Ausnahmesituation, oder?
Absolut. Also der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo ist wirklich vielschichtig und komplex. Und auch wenn wir den als medizinische Nothilfeorganisation schon sehr lange begleiten, stehen wir doch immer wieder vor neuen Herausforderungen, was Markus gerade geschildert hat. Was dort seit vielen Jahren passiert, schafft es letztendlich nur extrem selten in die Medien und erfährt von der Weltöffentlichkeit letztendlich viel zu wenig Aufmerksamkeit. Deswegen ist es auch einer der Kontexte, in denen wir von vergessenen Krisen sprechen, weil es einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit gibt, weil nicht drüber gesprochen wird und weil es auch sehr schwer ist, Aufmerksamkeit für das Schicksal von den Menschen von dem konfliktbetroffenen Gebiet zu bekommen. Und wenn zu so einer langanhaltenden Krise dann noch ein akuter Konflikt dazukommt, dann gibt es einfach eine fatale Eskalation der Gewalt. Ja? Also weil es, man muss sich vorstellen, im Ostkongo, da war kein Frieden, ne? als jetzt die Lage eskaliert ist, sondern da herrschte schon viel Gewalt. Es gab extrem viele Menschen, die schon vertrieben wurden, die in vertriebenen Lagern lebten. Und es braucht dann extrem viel humanitäre Hilfe auf allen Ebenen. Da brauchst du dann Wasser, es braucht Nahrungsmittel, es braucht Unterkunft, es braucht Sicherheit, es gibt natürlich die medizinische Versorgung, es braucht Schutz für besonders vulnerable Gruppen. Da brauchst halt viele erfahrene Menschen, die halt schon einige Sachen gesehen haben, um dann halt reagieren zu können, was Markus beschrieben hat, zu sagen können, hey, bleibt zu Hause, wenn ihr das als sicherer empfindet. Aber kommt zur Arbeit, weil wir euch brauchen, weil wir brauchen die Anästhesiepflege im OP-Saal. Wir brauchen die Sicherheitsleute am Krankenhaus, die dafür sorgen, dass halt nur die im Krankenhaus sind, die da auch reingehören. Wir brauchen die FahrerInnen, wir brauchen die TrägerInnen. Ja, also da brauchst du dann die Erfahrung, um das umsetzen zu können. Und was da ein bisschen hilft, sind natürlich auch Protokolle, die wir haben. Ja, wir haben Sicherheitsprotokolle. Wir versuchen, eine Risikoanalyse zu machen, die Standard, wie wir da hinkommen zu einer Risikoanalyse, ist standardisiert etc., um an die Arbeit von KollegInnen wie Markus einfach zu vereinfachen und auch Entscheidungen treffen zu können in einer kurzen Zeit, auch wenn die Entscheidungen dann im Zweifel echt große Auswirkungen haben auf Kolleginnen, auf Patientinnen, ja, und einfach da mit Werkzeug zur Seite zu stehen, mit die aus der Erfahrung der Organisation aus den letzten 40, 50 Jahren entstanden sind. Und Markus, mit deiner Erfahrung wirst du das wahrscheinlich auch bestätigen, ist dann doch immer anders, als wir denken, wenn wir dann dort ankommen und jede Situation kommt neu auf einen zu und stellt ihn erstmal vor Riesenherausforderungen, für die man Umgang finden muss, oder?
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt der Arbeit, auch wenn man viele Einsätze gemacht hat, dass man die nicht im Copy-and-Paste-Verfahren einfach übertragen kann. Ich habe jetzt zum vierten Mal in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann ganz sicher nicht zu sagen, ich kenne den Kontext. Der Ostkongo macht einen zuerst einmal ganz, ganz schön demütig. Besonders bedrückend ist der Umstand, dass die Dimension des Konflikts ein Maß an Menschenverachtung erreicht hat, dass selbst mit den vielen schlimmen Phasen für die betroffenen Menschen im Ostkongo tatsächlich neue Dimensionen erreicht. Und ich kann das nur noch einmal wiedergeben, sozusagen gespiegelt durch die Gefühlslage der Menschen und vor allem meiner lokalen Kolleginnen aus dem Ostkongo. Die Panik, was kommen wird. Es war eine lähmende Angst, anders kann man es nicht beschreiben. Alles, was sozusagen an Überlebensregeln gegolten hat, galt in dem neuen Kontext mit den neuen de facto Machthabern nicht mehr. Es kam zu einem kompletten Zusammenbruch von Recht und Ordnung. Es gab keinerlei Ordnungskräfte mehr in Bukavu, was natürlich auch zu einem enormen Ausmaß an Kriminalität führte. Viele meiner Kolleginnen waren unmittelbar betroffen von der Gewalt, haben Angehörige, nächste Angehörige verloren. Ich habe laufend Gespräche mit Kolleginnen führen müssen, die Kinder, Angehörige, Ehepartner, Partnerinnen, Eltern verloren haben durch die Kriminalität, durch die enorme Gewalt, die auch in der Stadt herrschte. Der Zusammenbruch von Recht und Ordnung, das muss man auch in aller Deutlichkeit schildern, führt auch zu Selbstjustiz. Und Selbstjustiz ist extrem bedrückend und brutal. Lynchmorde durch Verbrennen, die jeden Tag passiert sind, wo jeden Tag Menschen, die für mögliche Täter gehalten wurden, wirklich gnadenlos getötet wurden unter den Augen der Menschen und der Bevölkerung. Und das betrifft Menschen, wie ich schon sagte, die 40 Jahre, über 40 Jahre dauert dieser Konflikt. Das heißt, das Gros der Menschen kennt den Ostkongo nur im Konflikt. Und viele Menschen tragen Traumata, persönliche Traumata aus den Konflikten, aus den Eskalationen der Konflikte davor und tragen aber auch intergenerationelle Traumata. Traumata, die sie von ihren Eltern, teilweise Großeltern übernommen haben, erlebt haben in sich. Auch dieses Erleben von Gewalt im eigenen familiären und sozialen Umkreis belastet enorm. Und sehr, sehr viele Kolleginnen mussten auch psychologisch betreut werden, um in dieser Situation tatsächlich einigermaßen über die Runden zu kommen. Auch das war ein ganz wichtiger Aspekt, dann Kolleginnen und Kollegen den Raum, die Zeit zu geben, sich tatsächlich auch für sich selbst Selfcare betreiben zu können. Also man darf in so einer Situation nicht vergessen, dass unser Funktionieren, unsere effektive Hilfe auch davon abhängig, dass die Helfenden noch in der Lage sind zu helfen. Und der zweite Aspekt, der mich wirklich nach Worten ringen lässt, das ist das Ausmaß an sexualisierter Gewalt, die enorme Zahl an Überlebenden sexualisierter Gewalt. Ich ringe da überhaupt eine Sprache zu finden, die den Überlebenden gerecht wird. Ich habe sie immer noch nicht gefunden, finde ich. Und ich bin frustriert eigentlich darüber. Wenn man einen Anruf erhält, dass in einem Gesundheitszentrum 15 Überlebende sexualisierte Gewalt aus nur 4 Familien sind, die dringend behandelt werden müssen, und dass 4 davon Kinder unter 10 Jahren sind, dann ist es auch ein Moment, wo man innehält. Wir haben im Ostkongo es geschafft, dass wir den Zugang zur Behandlung, zur Erstbehandlung von Überlebenden sexualisierter Gewalt sozusagen in die Gemeinschaften, in die Bevölkerung getragen haben, dass es Erstanlaufstellen gibt, Frauen, die diskret, aber auch ausgerüstet sind, diese Erstversorgung sicherzustellen. Und hier geht es ja um dieses magische Zeitfenster von 72 Stunden, das einen Riesenunterschied für das Wohl und Wehe von Überlebenden sexualisierter Gewalt macht. Und es war mir ein besonderes Anliegen, dieses System, das wir eigentlich in ländlichen Gebieten entwickelt haben, für ländliche Gebiete entwickelt haben und was dort sehr, sehr gut funktioniert, jetzt auch in die Stadt Bukavu zu übertragen. Und ein besonderes Erfolgserlebnis war dann zu sehen, wie viele Überlebende sexualisierter Gewalt wir damit erreichen konnten, die wir wohl mit einem anderen Ansatz nicht hätten rechtzeitig erreichen können.
Ich finde es erstaunlich zu hören, wie viele Parallelen es auch zum Genozid an den Tutsis gibt, denn auch dort wurde ja auch sexualisierte Gewalt auch erschreckenderweise, wie du das gerade geschildert hast, wo einem immer noch die Sprache wirklich wegbleibt, bei Kindern unter 10 Jahren jetzt in dem Fall, den du jetzt geschildert hast. Also auch so ein Playbook, das über Jahrzehnte sozusagen wiederholt wird. Ich finde es total schwer anzuhören, was diesen Menschen über Jahrzehnte über die verschiedenen Konflikte passiert und immer wieder passiert und dass da irgendwie scheinbar kein Ende in Sicht ist.
Total wichtig, was wir gerade besprechen. Danke, Anna, dass du auch nochmal den Bogen gemacht hast zum Völkermord in Ruanda. Um uns jetzt nochmal zurückzuholen zum Anfang 25, Bukavu. Wir haben mit Menschen gesprochen, die schon seit Jahren in Flüchtlingscamp leben und was diese Eskalation der Gewalt nochmal mit ihnen gemacht hat. Einer davon ist Ali. Wir haben mit ihm gesprochen und aus Sicherheitsgründen möchte er nur seinen Vornamen nennen, weil er der politische Vertreter in einem geflüchteten Camp außerhalb der Millionenstadt Goma ist. Und wie gesagt, viele Menschen leben dort schon seit mehr als 2 Jahren in diesem Camp. Ali hat uns berichtet, wie er und andere Menschen im Camp das Heranrücken der Kämpfe Anfang des Jahres erlebt hat.
Vergangene Woche hat uns der Krieg auch hier im Camp erreicht. Am Donnerstag erfuhren wir, dass die Stadt Minova gerade an die M23-Rebellen gefallen war und dass die kongolesische Armee sich in der Nähe der geflüchteten Camps positioniert hatte. Der Lärm der Artillerie war fürchterlich. Wir hatten Angst. Einige aus dem Camp flohen in die Richtung der Stadt Goma. Andere suchten in den geflüchteten Camps von Bulengo kurz vor Goma Schutz. Auch ich hatte Angst. Ein Vertriebener hier im Camp wurde im Schlaf in den Kopf geschossen. Die Kugel verblieb in seinem Kopf. Er wurde in einem Krankenhaus in Goma behandelt. Ich habe gehört, dass er überlebt hat. Die Vertriebenen hier im Camp wollen einfach nur in ihre Dörfer zurückkehren und Frieden finden. Sie fragen sich, wie sie das ohne Lebensmittel schaffen sollen. Auch wenn sie dort ankommen, können sie nicht direkt mit dem Anbau und der Ernte beginnen. Ich fühle mich aber nicht wohl dabei, wenn die Menschen, die Furchtbares erlebt haben und geflohen sind, an die Orte dieser Gräueltaten zurückkehren. Ich fühle mich schrecklich.
Ja, es ist echt kaum vorstellbar, was Ali da berichtet. Und ich glaube, es kommt jetzt auch rüber, wie chaotisch und unübersichtlich die Lage ist. Ich frage mich, wie humanitäre Hilfe in so einer dynamischen Situation, das haben wir heute jetzt ganz oft gesagt, aber ein passenderes Wort gibt es ja eigentlich kaum dafür. Also wie ist denn humanitäre Hilfe in so einer dynamischen Situation mit fehlender oder zerstörter Infrastruktur ganz praktisch, also logistisch möglich? Wie habt ihr das gemacht, Markus?
In der Tat war das ein dystopischer Kontext und auch ein komplett disruptiver Kontext. Und Disruption betrifft natürlich zum Beispiel unsere Nachschubwege. Wir hatten eine Situation, wo zugleich enormer Verbrauch an Medikamenten, an chirurgischen Materialien, an Wundversorgungsmaterialien bestand. Und auf der anderen Seite der Nachschub besonders schwierig war. Erstens aufgrund der aktiven Kämpfe, aber dann zu dem Zeitpunkt, als die M23 die Kontrolle über Goma oder Bukavu und auch weite Teile zwischen den beiden Städten eingenommen hatten, sozusagen eine doppelte Verwaltung. Man musste die Einfuhrgenehmigungen, Durchfuhrgenehmigungen, auch Verwendungsgenehmigungen plötzlich nicht nur einfach, sondern doppelt erwirken. Und das in einer Situation, in der sehr, sehr viele Mitarbeitende gar nicht in der Lage waren, ihrer Arbeit nachzukommen. Das heißt, es war eine enorme Arbeitsbelastung für die Teams, für die Kolleginnen, die noch in der Lage waren, der Arbeit nachzugehen. Ostkongo ist infrastrukturell sehr, sehr limitiert. Das heißt, auch wir als humanitäre Organisation hängen zu einem ganz, ganz wesentlichen Teil von unserer Versorgungslogistik von Flugzeugen ab, vom Nachschub über Flugzeuge. Und als die beiden wichtigsten Flughäfen, eigentlich die einzig funktionierenden Flughäfen im Ostkongo, in Nord-Kivu und Süd-Kivu, nämlich in der Stadt Goma und Bukavu, geschlossen wurden, hat sich natürlich die Versorgungslage noch einmal massiv zugespitzt. Aus einem Flug von 45 Minuten wurde dann praktisch ein Langstreckenflug über 3, teilweise 4 Länder Grenzen hinweg. Etwas, was weniger als eine Stunde dauerte, dauerte dann bis zu 12 Tage, um Einsatzpersonal, Kolleginnen, aber natürlich auch nach Medikamente, lebensnotrettende Medikamente überhaupt dorthin transportieren zu können. Wirklich ein Herkulesakt, in dieser Situation. Das Funktionieren von unserer medizinischen humanitären Notfallhilfe hängt auch davon ab, dass wir unsere tausenden Kolleginnen und Kollegen, die wir beschäftigen, natürlich auch entlohnen können, dass wir sie bezahlen können, dass wir Lieferanten bezahlen können. Und in der Situation war die Schließung der Banken in den von den M23 kontrollierten Gebieten extrem herausfordernd. Man stelle sich vor, tausende Mitarbeitende, Dutzende Krankenhäuser, die wir als Ärzte an der Grenze unterstützen, plötzlich ohne Banksystem, ohne Zugang zu Banküberweisungen oder zu Bargeld überhaupt am Funktionieren zu halten. Wir haben auf ein System zurückgegriffen, das in Zentralafrika sehr häufig verwendet wird, nämlich die Überweisung von Geldbeträgen per Telefon.
Mobile Money, ne?
Mobile Money, sodass unsere Kolleginnen in der Lage waren, überhaupt ihre Familien ernähren zu können.
Ja, das sind ja so praktische alltägliche Dinge, jetzt zum Beispiel Bargeld, ne, oder Lohn, an die man jetzt so gar nicht denkt auf den ersten Blick. Christian, wie ist denn Ärzte ohne Grenzen da aufgestellt? Also trotz der eingeschränkten Möglichkeiten, wie kriegt man Hilfe ins Land?
Naja, Reaktion und auf Krisen reagieren und schnell sein, das ist ja unsere DNA. Ja, dafür leben wir, davon leben wir. Das ist wirklich unsere absolute Expertise, wie Markus jetzt schon erklärt hat. Wir haben zum Beispiel dann in Europa, wo wir alle, also wir versuchen alles so weit vorzubereiten, dass wir dann halt schneller reagieren können. Zum Beispiel haben wir in Europa viele Materialien schon vom Zoll abgefertigt. Ja, wenn es dann sagt, okay, wir brauchen das jetzt schnell, dann geht es wirklich nur noch darum, ein Flugzeug, was wir schon vor Charterverträge haben, nur noch zu beladen und losfliegen zu lassen, sodass wir aus der europäischen Seite oder auch bei anderen Logistik-Hubs, die wir weltweit haben, schnell zu sein. Vor Ort hilft uns dann oft die Zusammenarbeit mit Verantwortlichen in bestimmten Regionen. Da haben wir KollegInnen, die wirklich seit auch Jahrzehnten genau dafür verantwortlich sind, zu gucken, wie kriegen wir denn jetzt einen LKW voll Medikamente in den Ostkongo oder in den Jemen oder in andere Kriegs- und Krisengebiete und versuchen natürlich dann vor Ort andere Möglichkeiten zu finden. Ja, gibt es da eine Straße, gibt es da einen Flughafen, gibt es vielleicht andere Organisationen, die Zugang haben und Lösungen suchen, ist wirklich lebensentscheidend in dem Moment. Mhm. Ein Beispiel aus Gaza zum Beispiel jetzt, dass wir halt hinter der Grenze in Israel und in Ägypten Materialien schon auf LKW verladen haben, wenn jetzt ein Zeichen kommen würde, wir könnten mehr Hilfsgüter zum Beispiel in den Gaza importieren, dann können wir das sofort machen, weil die schon auf LKWs liegen. Ja, und das ist extrem wichtig, da einfach schnell zu sein, kreative Lösungen zu finden und auch bereit sein, das Geld dafür auszugeben. Ja, weil alles, was wir jetzt beschrieben haben, Markus, ja, der Flug von 45 Minuten auf dann 12 Tage, im Extremfall, es kostet alles auch ordentlich Geld. Wir sind natürlich bereit, dafür das Geld auszugeben. Das heißt aber auch, dass wir eure Unterstützung brauchen, liebe Hörerinnen, und genau dafür, um genug Geld in der Tasche zu haben, um reagieren zu können auf Konflikte, auf Änderungen in einem Kontext wie zum Beispiel im Ostkongo, brauchen wir finanzielle Unterstützung von euch, liebe Hörerinnen, um es mal ganz konkret mit einer Zahl festzumachen. Mit 51 Euro könnten wir zum Beispiel steriles Material für die Wundversorgung von 15 Patientinnen bereitstellen und natürlich auch dafür sorgen, dass der Transport mitbezahlt wird. Deswegen möchte ich euch, liebe Hörerinnen, bitten, unterstützt die medizinische Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, von unseren Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende findet ihr wie immer unter www.msf.de/spenden. Der Link ist natürlich in den Shownotes und ja, ist extrem wichtig.
Wir haben ja eingangs gesagt, dass es ein schwieriger Spagat deiner Arbeit ist, einerseits die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten und andererseits gerade in solchen Situationen die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Das ist eine schwierige Frage, aber wie kann man denn dieser Aufgabe gerecht werden, Markus?
Ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist natürlich auch in einem Konfliktgebiet, das so merciless ist, das so absolut null Fehler verzeiht, muss man auch vorauseilend proaktiv Entscheidungen treffen. Ich kann mit tausenden lokalen Mitarbeitenden nicht warten, bis tatsächlich der Konflikt vor der Tür steht, sondern ich muss natürlich auch vorausschauend und vorauseilend agieren. Und wenn der Versuch, und das ist natürlich unser Standardansatz in Konfliktgebieten, die Akzeptanz aller Konfliktparteien zu bekommen für die humanitäre medizinische Notfallhilfe, die eigentlich ja durch das internationale humanitäre Völkerrecht ja verbrieft ist. Aber wenn ich die Akzeptanz von den Konfliktparteien nicht bekomme, dann kann ich auch nicht mit der Brechstange hier das erzwingen. Das ist natürlich auch eine Übung in Demut.
Ja, mit Sicherheit. Was heißt das denn konkret? Also wie sicherst du dir sozusagen die Akzeptanz oder wie findest du das heraus, ob da sozusagen bei allen Parteien Konsens darüber herrscht, über eure Arbeit und die Zugänge, die sie dafür schaffen müssen?
Ganz entscheidend für unsere Arbeit, um die Akzeptanz aller Konfliktparteien zu erhalten, ist natürlich offene Kommunikationswege mit allen Konfliktparteien. Das heißt natürlich nicht, dass wir direkt oder indirekt Konfliktparteien anerkennen, legitimieren oder delegitimieren. Das ist nicht die Aufgabe von humanitären Helfenden. Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Das sagt sich so leicht, man muss die Kommunikationskanäle mal finden und dann natürlich auch einen laufenden Kontakt aufrechterhalten auf allen Ebenen. Man muss sich vorstellen, die Konfliktparteien im Ostkongo haben Tausende, vermutlich Zehntausende Kämpfende. Das heißt, da gibt es viele Hierarchieebenen, Führungsebenen, die nicht immer durchgeschaltet sind. Das heißt, ich muss zugleich mit den Konfliktparteien auf verschiedenen Ebenen in der Lage sein, zu kommunizieren. Auch Notfallkontakte, wenn tatsächlich eine sehr, sehr brenzlige Situation ist, auch tatsächlich direkt Entscheidungsträgerinnen erreichen zu können. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, der es uns erlaubt, dann laufend die Akzeptanz von den Konfliktparteien tatsächlich aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich der Kerninhalt aller Gespräche. Wir erklären, wer wir sind, was wir machen. Wir arbeiten nach den humanitären Prinzipien und da ist eben Neutralität, Unparteilichkeit, aber auch unsere Unabhängigkeit, auch die Unabhängigkeit von staatlichen Geldgebern, Fördergebern ein ganz entscheidender Faktor. Christian, du hast es ja vorhin erzählt, wie wichtig die Unterstützung von unseren Spenderinnen ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch zu erklären, dass wir diese humanitären Prinzipien nicht wie einen heiligen Gral vor uns hertragen, sondern auch leben. Und ich lade die Konfliktparteien ein, mit mir zu teilen, wenn sie den Eindruck haben, der Meinung sind, dass wir diese Prinzipien nicht tatsächlich leben. Weil das erlaubt mir dann sozusagen auch einzuhaken. Ich habe wirklich jeden Tag Dutzende dieser Gespräche geführt und natürlich in Situationen, die akut sind, wo wir besonders exponiert waren, teilweise auch mitten in der Nacht solche Gespräche geführt. Und ich habe Gott sei Dank sehr oft auch die Gesprächspartnerinnen erreichen können.
Wie war das denn, Markus, also mit der Sicherheit deiner Mitarbeitenden? Hast du den Spagat letztlich geschafft?
Es war wirklich nicht einfach in diesen herausfordernden Situationen. Und vor allem geht es ja immer um Menschen. Und mir kommt die Situation eines langjährigen Kollegen von mir in den Sinn. Ein Fahrer, der schon sehr, sehr lange Zeit mit uns arbeitet. Und ich habe dann erfahren, dass er abgeführt wurde, dass er verhaftet wurde. Das ist natürlich in einer Bürgerkriegssituation eine extrem gefährliche Situation, gerade in der Situation in Bukavu. Ich habe sofort seine Familie kontaktiert und erfuhr von seiner Familie, dass er bei seiner Verhaftung verletzt wurde. Er ist mit einem Gewehrkolben am Kopf verletzt worden, hat eine schwere Kopfverletzung, eine Platzwunde davongetragen. Und ich habe dann versucht, die M23-Rebellen zu erreichen. Jemand, der in diesem Fall eine Entscheidung treffen kann. Ich habe mich buchstäblich durchtelefoniert, bis ich eine Person finden konnte, die für den Fall zuständig war. Und Ich habe versucht, als medizinische humanitäre Notfallorganisation die Erste-Hilfe-Versorgung unseres Kollegen eigentlich in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir haben erfahren, er ist verletzt, wir machen uns große Sorgen und wir würden den Kollegen dringend medizinisch Notfall versorgen wollen, ob wir Zugang zu dem Kollegen bekommen. Ich bin dann mit dem medizinischen Team selbst mitgekommen, als wir die Erlaubnis dazu erhalten haben. Und ein ganz entscheidender Punkt war, einfach Zeuge zu sein, einfach da zu sein. Die Ärztin konnte den Kollegen medizinisch Notfall versorgen. Und in der Folge habe ich dann aufgrund der Verletzung auch darauf drängen können, dass er tatsächlich freigelassen wurde. Aber das war ganz, ganz knapp. Ich habe auch in der Panik seiner Kolleginnen und Kollegen, seiner Familienangehörigen auch wirklich die Brisanz der Situation gespiegelt gesehen. Und als ich nach 3 Monaten Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo, da muss man zur Grenze nach Ruanda, um dann über Kigali einen Flug wieder nach Hause zu bekommen, bereit war und mit meinem gepackten Rucksack wartete, abgeholt zu werden. Da habe ich mir gedacht, es wäre jetzt eigentlich wahnsinnig schön, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte und wenn genau in dem Moment mein Kollege, den ich tatsächlich hier befreien konnte, mich zur Grenze bringen kann. Und so war es auch der Fall, vor allem deswegen, weil er einen Dienst getauscht hat, damit es ausgerechnet er ist, der mich hier zur Grenze bringen kann. Und das war ein ganz, ganz besonderer, ein besonders bewegender und ein besonderer Moment. Und mir ist erst dann eigentlich in den langen Stunden am Weg in die Hauptstadt von Ruanda bewusst geworden, was das auch für ein besonders persönlicher und bewegender Abschied von der Demokratischen Republik Kongo, von diesem sehr, sehr herausfordernden Einsatz war.
Ja, gut, dass die Geschichte eures Kollegen nicht so übel ausgegangen ist, wie es erst befürchtet war. Ja, vielen Dank, lieber Markus, dass du uns so konkret und vor allem emotional von diesem fordernden Einsatz erzählt hast.
Ich sage danke für die Einladung und ich möchte noch einmal betonen, mir ist es wichtig, dass die Menschen im Ostkongo nicht vergessen werden. Die Lage in Bukavu und im Ostkongo ist nach wie vor extrem angespannt und es ist jetzt eine trügerische Ruhe, hat man fast das Gefühl. Die Situation für die Menschen bleibt gefährlich. Die humanitäre Situation ist unerträglich. Und das Allerwichtigste, was wir hier tun können, ist tatsächlich das Schicksal dieser Menschen nicht unsichtbar werden zu lassen und im Bewusstsein zu halten. Vielen Dank.
Auch von mir vielen Dank, lieber Markus. Ich bin echt froh, dass du wieder gut zurück bist und die Lage im Ostkongo auch bei uns hier in Deutschland präsent gemacht hast. Wie wir eingangs erwähnt haben, ist der Konflikt im Ostkongo wirklich sehr vielschichtig und komplex und wir haben uns heute damit beschäftigt, wie Ärzte ohne Grenzen in so akuten und sich schnell verändernden Situationen wie der jüngsten Gewalteskalation handlungsfähig bleiben kann. Zu vielen anderen Themen in diesem Konflikt haben wir aber noch nicht gesprochen oder nur angerissen, zum Beispiel die immensen Cholera-Ausbrüche in mehreren Regionen des Ostkongos und den unglaublich besorgniserregenden Anstieg von sexualisierter Gewalt. Doch diese Themen für sich benötigen mehr Raum, um wirklich in die Tiefe gehen zu können. Deshalb an dieser Stelle auch mal eine Frage an euch, liebe Hörerinnen. Wollt ihr mehr aus der Demokratischen Republik Kongo hören? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir euch zur Sicherheit in die Shownotes natürlich. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt Ende Oktober und wird eine Live-Sendung sein.
Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen erfahren wollt, empfehle ich euch auch den Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen, alles zusammengeschrieben. Folgt da doch mal gerne rein. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's jetzt aber wirklich. Tschüss.
Tschüss, Anna.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion: Christian Konradi. Moderation: Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen Christian Conradi und Bettina Conradi.